Hallo und herzlich willkommen zur 9. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir, wie immer, the Prince of Persia, Chris Hexabear.
The Prince of Persia, da fällt mir jetzt ad hoc nichts ein.
Ich habe gedacht, dass dir da jetzt nichts einfällt.
Aber ich bin auch kein Prince of Persia-Fan.
Vielleicht wirst du es noch. Vielleicht wirst du es ja noch.
Ja, okay. Wir reden ja drüber.
Wir haben überhaupt sehr viel in dieser Woche zu bereden, Chris. Damit Gott, das ja. Ganze natürlich eine gewisse Ordnung hat.
Ja.
Was zockst du denn gerade? What you playing?
Du, das letzte Mal, als ich gezockt habe, war das mit dir, Marvel's Avengers. Und seitdem durfte ich wegen dem Spätsommer noch ein bisschen Zeit am Pool verbringen.
Du Loser.
Zeit mit der Freunde, Familie und Freundin. Und stell mich ein auf die Next-Gen Bombe, die jetzt langsam zum Platzen kommt.
Du hast es schon angesprochen, Marvel's Avengers, das war, glaube ich, das einzige Spiel, was ich in dieser Woche gespielt habe. Und ich habe trotz Spätsommer es erschreckend viel gezockt. Ich bin jetzt mit Thor auf einem Power-Level von 135, möchte ich sagen.
Damn.
Von 150. Es ist nämlich so, dass Gegenstände droppen bis 130 und die musst du dann upgraden, dass du auf 150 kommst. Und das ist ein ziemlich langer Weg, weil es wird dann irgendwann ressourcentechnisch sehr, sehr teuer. Also ich bin jetzt voll im Endgame angekommen und der Grind geht los. Also tatsächlich im Endgame erinnert es extrem an Destiny. Um jetzt weiterzukommen, musst du halt eben Ressourcen sammeln, um deine Gegenstände upzugraden. Du musst schauen, dass du Gegenstände mit 130 bekommst. Jetzt endlich auf diesem hohen Level machen auf einmal Perks Sinn und gewisse Attribute. Jetzt schaust du, dass du zum Beispiel da die gewissen Perks bekommst und die gewissen Attribute, die halt für deinen Charakter wichtig sind. Aber ansonsten, es sind ab jetzt schon gewisse Abnutzungserscheinungen da, im Sinne von, du machst halt jetzt einfach immer dieselben Villain-Sectors, immer dieselben Hives. Und es ist genau wie bei Destiny. Wenn du dich noch erinnern kannst, wie Destiny rausgekommen ist, da hattest du halt irgendwie so 4-5 Strikes, also so Missionen, und die hast du halt immer wieder gemacht. Yeah. Oh, immer wieder, immer dieselben Bossgegner, immer dieselben Levels, nur um halt bessere Ausrüstung zu bekommen. Und genau da bin ich jetzt gerade bei Avengers. Das heißt, ich hab Abomination und Taskmaster schon ungefähr jeden 10-mal auf die Fresse gegeben.
Okay.
Es ist dennoch so, dass es aber immer noch Spaß macht und das verdankt das Spiel einfach diesem grundsoliden Gameplay und die Tatsache, dass wenn ich sage, okay, ich habe jetzt genug von Thor, ich spiele jetzt ein bisschen mit Hulk, dass es sich dennoch unterschiedlich anfühlt. Und tatsächlich motiviert es mich immer noch so ein bisschen, die Daily und Weekly Challenges zu machen, die Assignments zu machen, meinen Ruf zu steigern. Wir werden aber schauen, wie lange das jetzt noch anhält. Und ich glaube tatsächlich mittlerweile, ich werde das Spiel auf jeden Fall auf die PS5 mitnehmen und ich werde sicher es halbwegs regelmäßig spielen, speziell wenn ein neuer Charakter rauskommt, der mich interessiert. Es wird aber sicher auch Zeiten geben, wo ich dann sage, okay, jetzt rühre ich es einmal 2-3 Wochen nicht an.
Hat sich jetzt im Endgame das Gameplay geändert? Werden die Missionen fordernder? Werden die, weiß ich nicht, Fähigkeiten anders? Wie hat sich das ausgewirkt?
Es wird auf jeden Fall fordernder, ja. Also wenn du dann später diese Elite-Hives machst, also einfach schwerere Versionen von normalen Levels, also viel mehr als 2-3 Treffer verträgst du nicht, egal von was. Das heißt, sowas wie Ausweichen, Parieren, Blocken wird dann wahnsinnig wichtig. Du merkst dann auch wirklich, dass sich gewisse Charaktere viel unterschiedlicher spielen. Also Iron Man kann nicht einfach reinfetzen, wie er das sonst gemacht hat. Im Gegenzug mit Hulk musst du reinfetzen, um halt immer deinen Wutmeter aufzubauen. Das heißt, da spielen sich dann die Charaktere auch tatsächlich noch unterschiedlicher.
Und es hört sich so an, als ob die Koordination dann wichtiger wird. Das ist so ein Punkt, den wir eh beide angesprochen haben.
Absolut.
Wo das Zusammenspielen dann wichtiger wird als das Draufhauen.
Also auf diesen hohen Levels ist es mit Bots unmöglich. Also, oder unmöglich. Es ist sehr, sehr schwierig. Weil du brauchst dann wirklich Mitspieler, die sich mehr um dich kümmern, die auch sich gegenseitig buffen. die die Build so ausgerichtet haben, dass man mal Heilung bekommt oder dass man sich da unterstützt. Das wird schon wichtig. Ich finde jetzt momentan, gerade auf dem Level, wo ich bin, schwer, immer noch Leute zu spielen, was wahrscheinlich daran liegt, ich habe das Spiel 3-4 Tage vor allen anderen spielen können, weil ich es vorbestellt habe. Und ich habe es wirklich viel gezockt. Das heißt, es wird ein bisschen dauern, bis der Pöbel mir da jetzt endlich mal das Wasser reichen kann.
Ich zum Beispiel.
Du zum Beispiel, ja. aber ich hab immer noch Bock drauf. Also wenn du weiterspielen willst, sehr gerne. Ich ziehe sehr, sehr gerne den Hulk mit dir hoch. Der ist jetzt gerade ungefähr auf deinem Level. Und ja, also Gott sei Dank ist das Gameplay grundsolide. Und es wird sich zeigen, was daraus jetzt passiert. Ob jetzt tatsächlich die Updates, ob sie es wirklich schaffen, das Spiel so abzudaten, dass es weiterhin interessant bleibt. Oder ob es in 2 Monaten in Vergessenheit gerät, wie es mit so vielen Service-Spielen passiert.
Ja, ja, schauen wir mal. Ich denke, dass diese Roadmap für die Updates ziemlich, also sehr gut ausschaut, um ehrlich zu sein. Wenn er alle 2 Monate etwas kommt, dann bleibe ich auch dran und nehme das Spiel mit auf die PS5. Ja.
Das große Problem, was die, glaube ich, haben werden, ist, wenn dann ein neuer Charakter rauskommt, werden natürlich alle gleichzeitig diesen Charakter spielen wollen.
Ja, stimmt.
Und dann wirst du kein Spiel finden. aber okay, mal schauen, ob dann wieder noch Story-Inhalte kommen, ob dann noch Raids irgendwann mal kommen. Und also da ist sehr, sehr viel Potenzial da. Und die Marvel-Welt ist ja unerschöpflich, was Content angeht. Also
voll.
Ja.
Okay, sind wir gespannt auf die Zukunft.
Absolut.
David, weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, aber letzte Woche gab es ja noch einen Stream von Ubisoft. Es sei denn, du möchtest jetzt noch über Spiele reden.
Nein, nein, sonst, ich bin fertig.
Alles gut. Gut, gut. Von Ubisoft und da wurden ein paar Spiele angekündigt wieder in dem Format Ubisoft Forward. Hast du das geschaut?
Ich habe es nicht live gesehen, ich habe mir aber später dann auf YouTube das Replay angesehen.
Okay. Und so erst, also Gesamteindruck?
Ehrlich gesagt. Also weder besonders beeindruckend noch besonders schlecht. Also mir hat es besser gefallen als die Gamescom-Show. aber das war jetzt auch nicht schwer.
Ja,
ich fand's okay.
Gut, ich fand's auch okay und würde vorschlagen, dass wir kurz die Liste durchgehen der angekündigten Spiele und ein paar Sätze dazu verlieren.
Ja.
Die zwei wichtigsten Spiele, das eine davon wurde bereits vorgestellt letztes Jahr, allerdings unter einem anderen Titel. Das heißt, oder hieß Gods and Monsters und heißt jetzt Immortals. Phoenix Rising.
Was für ein Scheißname, ganz kurz.
Das ist echt ein beschissener Name, aber der Name ist schlechter, als das Spiel aussieht.
Ich denke auch.
Ich meine, da denkt man sofort an Breath of the Wild, an Zelda Breath of the Wild. Nicht nur von der Grafik her, sondern auch vom Gameplay her. Man kann überall klettern, man kann fliegen. Es gibt verschiedene Rüstungen. Ja, Open World, es ist angesiedelt in der griechischen Mythologie, das liegt uns eigentlich eh beiden. Ich finde echt den Namen, ich weiß nicht, wie bei so einem Multimilliardenunternehmen so viele Leute so gescheit sind und dann auf so einen Namen kommen. Aber ja, gut.
Okay. Ich meine, Gods and Monsters war auch schon ein Scheißname.
Ja, sehr generisch.
Ja, ja, und Immortals Phoenix Rising ist unfassbar sperrig. Aber der Titel an sich war tatsächlich so ein bisschen eine Überraschung für mich, weil eigentlich hat das Spiel alles, was mich interessiert. Eine offene Welt. Ich habe auch Breath of the Wild sehr, sehr gerne gespielt. Ich finde, Breath of the Wild ist ein bisschen overhyped, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es trotzdem extrem gerne gespielt. Ich liebe griechische Mythologie. Das ist auch ein bisschen so ein Steckenpferd von mir. Ich glaube, es ist sogar dasselbe Entwicklerstudio, was Assassin's Creed Odyssey gemacht hat. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ich glaube, das sind genau die Entwickler. Das heißt, die haben da wahrscheinlich ziemlich viel mit rübernehmen können aus der griechischen Welt. Was mir gerade so ein bisschen Sorgen macht, ist halt einfach so diesen Ruf, den das Spiel jetzt schon hat, quasi Breath of the Wild zu sein, was ja ziemlich große Fußstapfen sind. Und es ist alles schön und gut, wenn man sagt so, oh ja, das ist Ubisofts Breath of the Wild, aber das muss das Spiel erstmal können. Ein Spiel gleich mal mit so einem Meisterwerk zu vergleichen, ist halt immer schwierig und kritisch, weil da kann es nur enttäuschen. Und ich bin gespannt. Der Herbst und der Winter werden so zugestopft sein mit Spielen, weil ich glaube, es kommt schon am 3. Dezember raus. Es kommt auch auf der Switch raus, lustigerweise. Ich werde schauen, ob ich Zeit habe für dieses Spiel. Aber eigentlich Open World, so Rollenspielelemente, so Rätselelemente. Also es sieht so aus, als könnte es mich komplett reinziehen. Von der Optik erinnert es mich auch so ein bisschen an Fable. Also auch sehr, sehr cool. Schauen wir mal. Vielleicht, wenn die optischen Unterschiede nicht so gravierend sind, werde ich es mir tatsächlich für die Switch holen, auf der ich eh so verdammt wenig zocke. Und dann habe ich vielleicht auch gleich den direkten Vergleich zu Breath of the Wild. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist so ein Spiel, auf das werde ich mich jetzt nicht aktiv freuen. Aber wenn es dann rauskommt, könnte es ein Überraschungshit werden.
Voll, voll, denke ich auch.
Ja.
Potenzial ist da.
Auf jeden Fall.
Du hast recht, das ist von den Odyssey-Machern.
Das ist ein gutes Studio.
Ja, voll.
Odyssey also war fantastisch.
Quebec, wie auch immer. Mich würde nur interessieren, ob das dann auch ein Vollpreistitel ist. Weil 60 Euro schaut ja nicht aus, oder?
Ich befürchte schon, ehrlich gesagt. Weil, also optisch sieht es jetzt nicht nach einem Vollpreistitel aus, aber nach der Theorie wäre auch kein Nintendo-Titel ein Vollpreistitel.
Stimmt. Verlangen aber trotzdem 60 Euro.
Können sie auch, weil die Qualität halt der Hammer ist. Also ja, mal schauen. Mir wäre es auch lieber, es würde nur 30 Euro kosten, aber ich befürchte nein, ehrlich gesagt. Aber Ubisoft, ich meine, Assassin's Creed kommt raus dieses Jahr. Das kommt raus dieses Jahr. Wann kommt
Watch Dogs? Legion kommt auch mit Next-Gen-Launch.
Wirklich?
Oder? Nein. Boah, fuck, lass mich jetzt nicht lügen. Vielleicht haben sie das auch verschoben auf 2021.
Das will ich Ihnen geraten haben, weil 3 Open-World-Spiele innerhalb von 2-3 Monaten rauszuballern, das ist...
Watch Dogs Legion Release, Erscheinungsdatum 29.10.2020. Das kommt sogar vor Assassin's Creed.
29.10.
Auf der offiziellen Ubisoft-Seite steht das. Erscheinungsdatum 29.10.
Noch vor Next-Gen.
Noch vor Next-Gen, ja, stimmt. Das auch noch.
Ach, krass. Scheiße.
Aber von Watch Dogs hat man gar nichts gesehen. Und ganz ehrlich, ich brauche auch ehrlich gesagt nichts mehr zu Watch Dogs sehen.
Ein bisschen was hat man gesehen. Also ich glaube, Stormzy, der Rapper, der ist im Spiel.
Ah ja, genau. Und der Aiden Pierce ist spielbar. Stimmt, man hat das gesehen.
Genau. Kommen wir gleich von Phoenix Rising vielleicht, wenn wir schon dabei sind, kommen wir vielleicht gleich zu Watch Dogs Legions. Was sagst du zu Watch Dogs?
Boah, ersten gezockt, der war... cool, fand ich. Das war ein, weißt du, so ein solider erster Teil für, ja, so ein Open World im Stile von GTA mit dem Hacken und so. Ich glaube, die haben sich dann einfach zu viel vorgenommen, damals, als wir eigentlich in die PS4 und Xbox One Generation gerutscht sind. Und da gab es ja diesen berühmten Teaser-Trailer oder dieses Gameplay, das viel zu schön war. Und ich glaube, da haben es einfach viele Leute
da verschreckt. Da gab es ein bisschen einen Shitstorm. Und da, ich glaube, mit dem Spiel wurde auch der Ausdruck Downgrading eigentlich geprägt.
Voll, das ist sehr gut, dass du das ansprichst. Gell?
Weil das ich glaube, da hat dann aber auch Ubisoft und viele andere Entwicklerstudios haben sich daran schon verbrannt, dass die Spiele auf einem extremen High-End-Rechner gezeigt werden und dann auf in Wirklichkeit nicht auf diese grafische Qualität kommen. Und im Endeffekt schadet das dem Spiel insgesamt. Voll. Also
zum zweiten Teil kann ich gar nichts sagen. Der hat sich anscheinend super verkauft, also über 10 Millionen verkaufte Einheiten. Das überhaupt nicht wahrgenommen.
Den habe ich gezockt, zu dem kann ich ein bisschen was sagen. Ich habe den ersten Teil nie fertig gespielt, weil ich fand Aiden Pierce nicht besonders spannend, ich fand die Welt nicht spannend, ich fand die Möglichkeiten des Hackens sehr begrenzt. Es hat mich ein bisschen erinnert an das erste Assassin's Creed. Cooles Grundgerüst, aber halt einfach, jo, schauen wir mal auf Teil 2. Und Teil 2 fand ich dann tatsächlich viel cooler. Es war viel verrückter, es war viel farbenfroher, was er jetzt auch Teil 3 sich auf die Fahnen geschrieben hat, ganz groß. Ich fand den Charakter, den Marcus hieß der, glaube ich, fand ich viel cooler. Es hat dir viel mehr Möglichkeiten gegeben. Tatsächlich konntest du, glaube ich, das ganze Spiel zocken, ohne auch einen einzigen tödlichen Schuss abzugeben. Es war viel mehr Parkour-Elemente drin, die Musik war cooler. Es war an der West Coast, ich glaube, es war San Francisco oder Los Angeles, ich weiß es nicht. Also die Umgebung war auch viel cooler, viel heller. Ich habe es aber trotzdem auch nie fertig gezockt, weil es dann irgendwann in dieselbe Open-World-Krankheit bei mir gerutscht ist, wie ehrlich gesagt hat auch Ghost of Tsushima, dass ich halt irgendwann gesagt habe, okay, ich habe jetzt eigentlich mehr oder weniger alles gesehen, was mich interessiert. Und die Story und die Charaktere waren dann nicht Grund genug, um weiterzuspielen.
Ja, deswegen muss ich noch nachholen.
Ja, ich weiß nicht, ob du das musst, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich auch, was den dritten Teil angeht, jetzt sehr skeptisch. Weil für mich wirkt die Serie so ein bisschen wie so so ein Möchtegern Assassin's Creed, so auf die Art, wir hätten gern ein GTA,
Ja,
aber wir
GTA.
kriegen es halt nicht hin.
Ja.
Und für mich, das große Feature, was sie ja bewerben, ist ja dieses, du kannst jeden Charakter rekrutieren und spielen. Was im ersten Moment natürlich sehr beeindruckend klingt, in Wahrheit ist es aber wahnsinnig begrenzt, weil es gibt vielleicht 5 oder 6 Charakterklassen. Da gibt es den Hacker, da gibt es den Kämpfer, da gibt es den Schleicher und so weiter. Und das heißt, jeder 5. Charakter wird sich exakt gleich spielen. Also auch das
Ja.
ist halt sehr begrenzt.
Ah, das
Es
ist blöd,
ist
ja.
cool, aber mal schauen. Um ehrlich zu sein, ich glaube, das Spiel wird sehr leiden, dass es jetzt so nah an Assassin's Creed rauskommt. Und ich glaube,
Ja.
das wird ein bisschen untergehen.
Ja. Und Cyberpunk ist auch noch um die Ecke.
Fuck ja.
Ja. Ja, wenn wir schauen. Für mich ist das auch nur so ein Gimmick, dieses Charakter auswählen oder dieses Team zusammenstellen und dann kannst du mit jedem spielen. Ich glaube, das ist vielleicht für 5 Stunden lustig und dann wird es nervig, weil ich dann schon lieber mich auf eine Person konzentriere und mit der die Story durchspielen
Ja,
möchte.
verstehe
Ist
ich.
einfach so, ja, die Oma ist lustig, dass sie dich mit der Handtasche haut oder so, aber
Ja, so wie du
ja,
sagst, es ist ein Gimmick im
es ist
Endeffekt.
ein
Also,
Gimmick.
vielleicht wird es mehr als ein Gimmick. Also mal schauen.
Genau.
Ich glaube, ich werde es mir aber, ich kann mir nicht vorstellen, na, ich glaube, ich werde es mir nicht kaufen. Also wenn, würde ich sowieso erst auf der PS5 zocken und dann habe ich Besseres zu
Okay.
zocken.
Ja, fix. Und vielleicht schenkt Ubisoft das einfach 2 Jahre später wieder her. Dann haben wir es alle.
Genau.
Kommen wir zu einem Titel, das vielleicht, oder der vielleicht auch nur ein Gimmick ist. Zumindest sieht das so aus. Das Prince of Persia Remake. Wie findest du denn das? Ersteindruck.
Sehr
Weil,
interessant.
echt?
Also
Ich bin.
interessant heißt nicht gut.
Okay, also okay.
prinzipiell, ich finde es cool, dass Prince of Persia zurückkommt, weil das ist eine Marke, die schon viel zu lange tot ist. Aber das ist natürlich auch Assassin's Creed geschuldet, weil ich glaube, sogar der erste Assassin's Creed-Teil begann als Fortsetzung von Prince of Persia, wurde dann zu Assassin's Creed umgebaut.
Genau.
Und nachdem Assassin's Creed unfassbar erfolgreich war, ist das natürlich in der Schublade geblieben. Ich glaube, dieses Remake ist jetzt mal so ein bisschen, dass Ubisoft auf Tuchfühlung geht. Wie gut kommt das an? Wie gut verkauft sich das? Und ist das überhaupt noch interessant? Und wenn sich das gut verkauft, dann gibt es vielleicht irgendwann mal einen Nachfolger. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Crash Bandicoot, wo sie zuerst mal das Remaster rausgekauft haben. Das hat sich gut verkauft und jetzt kommt der 4. Teil. Also
Sehr gut, dass du das ansprichst.
Ich glaube, es ist tatsächlich jetzt erstmal Tuchfühlung. Das Remaster macht aber keinen guten Eindruck. Und das ist
Voll.
das Problem, dass es sich, glaube ich, deswegen nicht gut verkaufen wird,
Danke.
weil das Spiel aussieht wie ein PlayStation 3-Spiel, kurz vorm PS5-Launch. Und ich
Ja.
hoffe, dass Ubisoft da nicht die falschen Schlüsse zieht und sagt, oh, es hat sich nicht gut verkauft, niemand interessiert sich für Prince of Persia. In Wahrheit wird es wahrscheinlich sein, oh, es hat sich nicht gut verkauft, weil es scheiße aussieht und veraltet ist. Und ich finde, ein Remake sollte nicht wesentlich schlechter aussehen als ein aktuelles Spiel. Ähnlich wie Resident Evil 2,
Final Fantasy.
Final Fantasy oder halt eben auch das Demon's Souls Remake, was wir bekommen werden, sieht
Genau.
absolut top aus.
Genau.
Und jetzt, es ist eine, so eine Mischung aus Remaster und Remake, so sieht es für mich aus.
Ja,
Und
gell? Ja, schon.
ich hoffe sehr, dass das ein 20 bis 30 € Spiel sein wird, dann könnte es erfolgreich sein. Vollpreis, ne.
Ja, sehe ich auch so. Ich war sehr underwhelmed von dem Ganzen,
Ja.
weil im direkten Vergleich mit den genannten Crash, also mit der Remake-Trilogie von Crash, von Spyro oder Final Fantasy VII, verblasst da einfach alles. Ich weiß nicht, was die machen, dass das so verwaschen und trüb ausschaut, aber in meinen Augen ist das ein half-assed Remake.
Ja.
Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, wer das macht. Also Ubisoft, ich glaube Mumbai, es ist eine relativ neue Developer-Formierung in Indien von Ubisoft. Und
Okay.
ich nehme mal an, dass die das als Testbed verwenden, einfach um so ein Team mal an eine IP zu lassen und zu schauen, was sie daraus macht, auch wenn es nur ein Remake ist. Und ja, dann das Team eben anders wo einzusetzen, wenn sich die finden.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht sogar das Entwicklerstudio gesagt hat, hey, wir würden das gerne machen. Und dass Ubisoft gesagt hat, okay, aber ganz ehrlich, wir haben nur so und so viel Geld dafür, macht's das Beste draus. Ja, also es ist jetzt natürlich auch kein AAA-Remake, ich weiß jetzt nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das Entwicklerstudio nicht gut genug, hatten die zu wenig Mittel? Ich gebe ihnen jetzt mal den Benefit of the Doubt sozusagen und behaupte, die werden wahrscheinlich über sehr begrenzte Mittel verfügen. Ja. Ich meine, Prince of Persia gilt als Meisterwerk. Also das gilt bis heute als eines der großartigsten Spiele. Und ich weiß, dass Fans diese Serie lieben. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass sie vielleicht sogar den zweiten und dritten Teil remaken, wenn das halbwegs erfolgreich ist. Wenn ich mir die Optik jetzt so anschaue, denke ich mir aber auch, es wäre cooler gewesen, wenn sie vielleicht auf eine Cell-Shading-Optik oder auf eine Comic-Optik gesetzt hätten.
So wie das Reboot von 2015 oder 2016?
Genau, weil so eine Comic-Optik, eine schlechte Comic-Optik sieht immer noch deutlich besser aus als eine schlechte, realistische Optik.
Ja, voll.
Und ja, das Ding kommt auch aus Jänner 2021 raus und dann werden wir schon so von Next-Gen-Grafik verwöhnt sein, dass das Spiel noch schlimmer aussieht. Und mal schauen. Also wenn es 20 Euro kostet oder wenn es im Game Pass ist, Zwinker, dann werde ich sicher ausprobieren, weil ich habe das nie wirklich gezockt und würde es eigentlich sehr, sehr gerne spielen. Ich würde mir nur wünschen, es hätte jetzt eine PS5-Optik mit Raytracing und wir hätten ein richtig geiles Remake und dann wäre ich richtig hyped dafür.
Same, exakt.
Aber so.
Und ehrlich zu sein, einen Satz noch abschließend. Ich glaube, Ubisoft hat keine großen Pläne mit oder für Prince of Persia, weil sie nicht alle Anteile an der IP halten.
Oh,
der damals das allererste Prince of Persia an Ubisoft verkauft hat, die IP, er hat das erste Spiel entwickelt, das war erfolgreich, dann ist er zu Ubisoft gegangen und wie du vorher richtig gesagt hast, wurde dann aus einem Prince of Persia eigentlich Assassin's Creed.
Ja.
Und an Assassin's Creed haltet Ubisoft 100%. Da müssen sie nichts abgeben an irgendwelche vorherigen IP-Holder. Bei Prince of Persia ist das anders. Da gibt es eben jemanden, der das erfunden hat und der einen gewissen Prozentanteil der Gewinne bekommt.
Ah ja.
Und ich glaube, das schmeckt halt Ubisoft nicht.
Da ist also der Hund begraben.
Genau.
Ich meine, sie könnten das Ganze umschippen und einfach sagen, okay, das nächste Assassin's Creed spielt in Persien.
Vielleicht kommt das ja mal.
In your face. Aber schauen wir mal.
Machen wir weiter.
Ja.
Es gibt da nicht mehr so viel von Ubisoft Annexie, die vorher Steep gemacht haben, so ein Snowboard- und Skifahrspiel. Gibt es jetzt bald Riders Republic. Das ist ein massively open-world Extreme-Sports-Game. Genauso wie Steep, nur halt nicht nur Winterlandschaften, sondern auch Downhill-Racing mit Rädern und man kann diese Düsenjets, die man auf dem Rücken hat, mit denen kann man durch die Gegend fliegen. Es ist Extreme-Sport, es ist Battle Royale angelegt, also nicht jetzt, dass einer überbleibt, sondern dass viele Leute auf einer Karte sind, in einem riesigen Gebiet. Wer es braucht, gerne.
Saulangweilig.
Oh, es ist ein Podcast-Spiel. Okay.
Saulangweilig. Ja, nicht einmal. Also, ich bin ja der Meinung, ich möchte in Videospielen Dinge machen, die ich im echten Leben nicht kann. Und wenn ich Snowboarden gehen will. Ja, genau. Und wenn ich Fahrrad fahren oder Snowboard fahren will, dann mache ich doch das bitte im echten Leben.
Ja.
Also, ich glaube schon, dass das vielleicht so eine Zielgruppe finden wird. Für mich sau uninteressant.
Voll.
Lustig, dass du Podcast-Spiel sagst. Ganz kurz noch zu Avengers. Das ist gerade mein Podcast-Spiel.
Ah, perfekt.
Ich drehe den Sound ab und grinde mich durch und höre Podcasts dabei. Perfekt.
Genau. Der Grind perfekt genutzt.
Ja, so ist es.
Okay, ich lese jetzt noch vier Spiele vor, die wir vielleicht in einem abhandeln. Scott Pilgrim vs. The World ist wieder released worden nach 10 Jahren. Das basiert auf einem, ich glaube, auf einer Comicvorlage und dazu gibt es auch einen Film von Edgar Wright.
Mhm.
Dann Sam Fisher, Splinter Cell. Nein, Sam Fisher ist der neue Operator in Rainbow Six Siege.
So ein Scheiß. Außerdem
kommt, glaube ich, ein Splinter Cell Anime. Aber Cell, das Spiel? Nope.
Nee. Splinter Cell, eine ähnliche Marke wie Prince of Persia, die extrem vernachlässigt wird.
Ja,
was ich nicht verstehen kann. Ich meine, ich freue mich für Rainbow Six Siege, weil das Spiel ist ein unfassbarer Erfolg, nachdem es eine Totgeburt war. Kommt jetzt auch auf die PS5 mit 4K und ich glaube sogar 120 Frames.
Mhm.
Das Spiel ist momentan tatsächlich eine der größten Marken, die Ubisoft hat und eines der erfolgreichsten Spiele momentan.
Sehr schön gesagt, ja.
Weil es Unfassbar. Ich glaube, es hat irgendwann auf Free-to-Play ein bisschen umgestellt. Dann hat sich es auch mit so einem Marketplace am Leben gehalten und ist, glaube ich, ein Vorzeigetitel, wie man aus einem schlechten Launch einen unfassbaren Erfolg machen kann.
Ziemlich großer E-Sports-Titel
Ja,
mittlerweile, auch schon
ja.
in, weiß ich nicht, der fünften Season oder vielleicht auch schon in der zehnten. Die starten jetzt auch eine eigene Liga, was ich mitbekommen
Eine
habe. Da ist
Weltmeisterschaft,
eine
glaube ich.
Welt, danke, danke, eine Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Und ja, das zeigt nur, dass da noch sehr viel Luft in Rainbow Six
Ich habe es
Siege ist.
tatsächlich kurz gespielt, aber mir ist es viel zu taktisch und dadurch viel zu frustig. Und
Okay.
ja, nee.
Ja, okay. Dann gibt es noch auf der Liste Far Cry VR.
Ah,
Das war,
Gott.
glaube ich, nicht direkt in der PK, sondern außerhalb. Das ist angelehnt an den dritten Far Cry-Teil. Und mehr ist darüber auch im Moment nicht bekannt.
Okay.
Und das letzte Spiel wurde schon in Watch Dogs 1, glaube ich, angeteasert oder in Watch Dogs 2. Und das heißt Argos, a Space Game. Was das genau ist, ist für mich nicht so richtig rüberkommen. Ich fand es auch absolut uninteressant und ich glaube, der Beitrag hat auch nur eine Minute gedauert. Noch irgendwas zu sagen zu Argos oder Far Cry?
Absolut nicht.
Okay.
Abschließend zu Ubisoft. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir gar nichts von Assassin's Creed gesehen haben. Aber vielleicht haben wir eh auch schon genug gesehen. Ja, also Ubisoft bleibt für mich Ubisoft, Assassin's Creed bleibt für mich der Titel von Ubisoft, auf den ich mich am meisten freue.
Ja, ich hoffe.
Und ja, war aber trotzdem jetzt keine schlechte Pressekonferenz oder Pressekonferenz, war jetzt kein schlechtes Event. War okay.
Lass mich noch abschließend vielleicht fragen, findest du es besser, so wie Ubisoft das heuer macht, mit ihrer eigenen Streaming-Schiene, mit diesen Ubisoft Forward Announcements, anstatt das an einem Ort während der E3 zu machen? Weißt du, was ich meine? Dass sie es jetzt
Ja.
besser aufteilen und vielleicht in ein paar Monaten vor Weihnachten kommt vielleicht wieder eine Ubisoft Forward.
Du, es kommt immer darauf an, mit was sie diese Events füllen können. Also diese, was wir jetzt gesehen haben, war gerade so gut genug, finde ich. Aber trotzdem, ich schaue lieber eine extrem spannende Konferenz, wo es bam, bam, bam geht und Titel
Voll.
nach Titel, anstatt dass ich vier oder fünf langweilige sehe, wo vielleicht ein kleines Highlight drinnen ist.
Genau.
Also das ist mir auch lieber, das wird alles zusammengefasst. Das Prince of Persia Remake hätte man zum Beispiel auch auf einem Sony-Event zeigen können oder auf einem Xbox-Event. Da hätte man auch über die anderen Spiele reden können. Da muss ich nicht mein eigenes Event abhalten. Ich glaube, die machen das aber jetzt so, weil sie halt alle zu ihrem eigenen Ecosystem hinwollen. Weißt,
Ja.
zu ihrem EA Origins, sie wollen alle zu ihrem Xbox Game Pass, zu ihrem PlayStation Now. Also ich habe fast ein bisschen das Gefühl, da will gerade jeder so seine eigene Marke herzeigen und sagen, hey, wir
Ja.
sind relevant, das gibt's nur bei uns. Und ja.
Ja, das stimmt auch. Also perfekt erkannt. Ich fand das auch gerade gut genug, diese eine Show. Ich denke mal aber auch, hättet es doch beide Ubisoft Forwards zusammengelegt, dann wäre es eine E3-Show und
Auf
ich
jeden
glaube, das
Fall.
Feedback wäre besser. Naja, egal. Das war's zu Ubisoft. Kommen wir endlich zu den Nachrichten, auf die wir alle warten. Die
Ja.
neue Xbox launched am 10. November. Die Xbox Series X bekommt man um 499 Euro. Aber wer nicht so viel Geld in seinem Portemonnaie zur Verfügung hat, der kann sich auch die Xbox Series S um 299 Euro kaufen. Und der David wird uns jetzt erklären, warum das für viele ein Problem wird.
Also zunächst einmal. Die Namen sind eine Katastrophe.
Fangen wir mit den Namen an.
Xbox, es gibt die Xbox One, dann die Xbox One X, jetzt die Xbox Series X und die S. Also, welche Oma soll sich da noch auskennen, die für ihren Enkel eine Konsole kaufen
Sehr
will?
gut,
Und
sehr
ich
gut, genau.
garantiere dir, es wird ein paar enttäuschte Kinder geben, die eine Xbox One X auspacken, obwohl sie sich die Series X gewünscht haben. Aber okay, das ist nicht mein Problem. Übrigens, die Abkürzung der Series S mit SS ist wahnsinnig unglücklich, aber okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, 299 ist eine Kampfansage.
Bist du deppert, aber was für eine?
Ist eine, oh, das ist, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, wir zwei hatten schon mal die Diskussion, für mich ist der Preis sowas von irrelevant. Jetzt nicht irrelevant, weil ich im Geld schwimme, aber...
Ja, schon ein bisschen.
Ja, schon ein bisschen, natürlich. Der Podcast wirft ja einiges ab. Aber es ist so... Wir leben in einer Welt, wo sich Menschen ein Smartphone und 1000 Euro kaufen und das jedes Jahr. Deswegen verstehe ich immer noch nicht, warum Leute herumheulen, ob eine Konsole 300 oder 400 Euro kostet, die du dann 5 Jahre hast. Also die Rechnung geht für mich nicht auf. Ich bin auch immer der Meinung, ich kaufe mir lieber die bisschen bessere Version, anstatt dass ich mich danach ärgern muss und in einem Jahr vielleicht sowieso upgraden muss. Die Series S ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil das große Problem, sie ist rein digital, was per se kein Problem ist, aber sie hat nur eine 500 GB Festplatte. Ja. Und 500 GB hat jetzt die Standard PS4 und du darfst nicht vergessen, die Spiele werden ja immer größer. Und ich glaube, alleine Call of Duty Warzone braucht 300 GB. Das heißt, gratuliere, du kannst auf deiner neuen Next-Gen-Konsole kannst du vielleicht 2 Titel spielen. Mhm. Was es natürlich gibt, ist Memory Cards, wie früher in PlayStation 2 Zeiten, die dann noch einmal 500 GB oder 1 Terabyte haben. Da gibt es aber noch keinen Preis dafür. Gerüchten zufolge werden die aber heftig ausfallen. Also wenn das eine SSD-Erweiterung ist, kann das vielleicht 200 Euro kosten.
Und dann bist du wieder bei der Series X.
Dann bist du bei der Series X, die A, etwas stärker ist und eine 1 Terabyte Festplatte hat. Also, ich glaube, die Series S ist perfekt für alle, die das jetzt als Nebenbei-Konsole haben, die sagen, ich zocke eigentlich auf dem Computer, aber ein bisschen möchte ich auch auf der Couch zocken. Oder ich habe eine PS5, aber ich möchte ein bisschen auch die Xbox-Titel spielen. Und wenn du nur so 2, 3, 4 Titel spielst, die du danach löscht, super. Dann reicht wahrscheinlich die kleine Festplatte aus, wenn du danach immer die Titel löscht, wenn das okay ist für dich. Mhm. Als Hauptgaming-Konsole, glaube ich, ist es einfach zu wenig.
Mhm. Wir müssen auch vorher darauf hinweisen eigentlich, nicht nur, dass sie eine kleinere Festplatte hat, sondern dass sie nicht, also es ist jetzt nicht die Kopie von der Series X, ja. Da ist die Grafik, Karte, also die GPU ist ja nicht minderwertig, aber sie ist leistungsschwächer, die CPU ist leistungsschwächer und in vielen Belangen...
Ist das wirklich so?
Ja. Wow. Also die kann auch nicht 4K abspielen.
Okay, wow.
Die kann 120 Frames bis zu 1440p. Das ist nicht 4K.
Ja, das stimmt.
Ja, jetzt haben die das Problem, wenn du Spiele machst für eine Plattform, dann müssen die zusammen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner optimiert werden. Und das ist in dem Fall eine Konsole, die nicht mal 4K kann.
Nicht mal das. Der kleinste gemeinsame Nenner ist tatsächlich die Xbox One, weil Halo Infinite soll ja für alles rauskommen zum Beispiel.
Das ist noch ärger. Ja, ich tue mir ein bisschen... sollte ich nicht sagen... ich finde es fast bedenklich, dass wir die Konsole als Next-Gen-Konsole bezeichnen, weil in meinen Augen ist das eine bessere PS4 Pro.
Das kann gut sein. Also mir tun auch tatsächlich ein bisschen die Entwickler leid, die jetzt für 4 verschiedene Konsolen-Specs ein Spiel rausbringen müssen und es muss auf allen Konsolen muss es annehmbar laufen. Also, ich weiß es nicht. Wird Halo Infinite dann wahrscheinlich auf der Xbox One mit 30 Frames laufen, auf der Series S mit vielleicht 40, 50, 60 und dann mit 120 vielleicht auf der Series X? Ich stelle es mir mühsam vor. Und um ehrlich zu sein, ich bin nicht mal ein Fan von der PlayStation 4 Pro. Ich finde das immer scheiße, wenn 2 Versionen von Konsolen existieren. Weil die schwächere Version wird dann immer die schwächere Versionen auch der Spiele bekommen. Und
das stimmt, aber das ist jetzt zum Launch nicht der Fall. vergleich mal das PS5-Lineup mit dem von der Xbox jetzt.
Hm.
Das sind zwei fundamental unterschiedliche Herangehensweisen für die nächsten Jahre.
Absolut.
Auf der einen Seite hast die Firma Microsoft, die sagt, okay, das ist jetzt unsere neue Idee von Gaming. Wir haben den Game Pass, der also Barrier of Entry sind 4 Euro und damit kannst du alles spielen, was da drinnen ist.
Auf dem PC.
Wenn du eine auf dem PC. Wenn du eine Konsole willst, Barrier of Entry 300 Euro, ist aber nicht Next Gen. Und dann eben das Topmodell, die Series X mit 499. Und das mal jetzt abgesehen von Backwards-Compatible-Problemen mit der Xbox One S und diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf die alle kommen müssen, weil alles in diesem Ökosystem gleichzeitig existiert und alle Spiele auf allem funktionieren müssen. Es ist einfach zu viel für mich schon als Konsument, der sich da auskennt. Und da frage ich mich immer, wie halt dann die Konsumenten, die sich nicht auskennen, das beim GameStop machen. Auf jeden Fall, das ist fundamental der Unterschied, dass sie jetzt gar keine Generationen mehr haben und auf der gegenüberliegenden Seite ist die PS5, wo du zwei Konsolen hast. Beide sind fast identisch, bis auf die Tatsache, dass eine keinen Disk Drive hat, aber sonst gibt es da keinen Unterschied. Und wenn ich an unsere Zeit beim GameStop zurückdenke, wie lange da es teilweise Gespräche gab, um Leuten zu erklären, warum welche Konsole was kann und wieso man die kaufen sollte, da möchte ich nicht jemanden beraten, der eine Xbox kaufen will.
Tatsächlich, also, dass die Xbox Series S für uns beide nicht, sie ist übrigens auch extrem klein.
Ja, also, sexy. Also außer dieser schwarze Punkt vorne.
Ja, also sie ist sehr klein und sehr, sehr handlich, was vielleicht für manche auch ein gewisser Vorteil ist. Ich glaube, die Series S ist ja nicht für uns gebaut. Wir, die Hardcore-Gamer, wir beide, alle, die sich diesen Podcast anhören, weißt du, wir wollen natürlich die Spiele in der bestmöglichen Qualität spielen und wir kaufen uns natürlich entweder die Series X oder die PS5. Die Series S wird sich aber, glaube ich, dennoch besser verkaufen als die X, einfach weil der Preis so gigantisch ist.
Mhm.
Und ich glaube, du darfst nicht vergessen, 2020, schwieriges Jahr, viele haben viel weniger Geld zur Verfügung als sonst, viele sind arbeitslos geworden, viele sind in Kurzarbeit und ich denke schon, dass vor allem die Series S ist eine Casual-Konsole für mich. Mhm. Das heißt, dass gerade Eltern sich denken, ach so, mein Kind will die neue Xbox oder eine neue Konsole. Da schau, die kostet 200 weniger. Um die 200 können wir ihm noch ein Spiel dazu kaufen oder können wir der Schwester irgendwas kaufen oder weiß ich nicht was.
Das sieht den Unterschied eh nicht.
Im Endeffekt tatsächlich vielleicht einem 14-Jährigen ist das vielleicht gar nicht so wichtig oder einem 10-Jährigen. Weißt, der freut sich einfach, dass er eine neue Konsole bekommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die gerade bei einem jüngeren Publikum gut ankommt oder bei einem Publikum, die halt jetzt nicht das Glück haben, dass sie genug Geld für ihr Hobby, weil Videospiele sind ein teures Hobby, das darfst du nicht vergessen.
Voll.
Und ich glaube schon, dass Microsoft da sagt, okay, Konsole 300 und für 12 Euro im Monat alle Spiele im Game Pass, das ist finanziell gesehen eine Kampfansage.
Ah. Und die Kampfansage wird noch viel stärker, sorry, dass ich dich unterbreche,
ja, ja.
Aber weil du den Game Pass angesprochen hast, direkt nachdem die Xbox quasi confirmed wurde, diese Series S mit dem Launchdatum und dem Preis, droppen die einfach so die Nachricht, dass ab sofort EA Play Teil des Game Passes wird, ohne irgendwelche Zusatzzahlungen.
Unfassbar.
Das ist, also ich kenne in der gesamten Industrie kein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis mehr. Das war vorher schon off the charts und ist jetzt, ich weiß nicht mal, wie man das einholen möchte, könnte.
Aber ist das jetzt nur zeitlich begrenzt?
Nein.
Oder für immer?
Für immer. Also für immer. Ich meine, die werden Verträge haben, die irgendwann auslaufen und dann erweitert ja. oder verlängert werden, aber...
Aber heißt das jetzt, dass theoretisch, nicht nur theoretisch, heißt das, dass wenn Battlefield 6 rauskommt, dass das auch gratis im Game Pass drin sein wird?
Nein. Also... Du kannst, glaube ich, nicht gleich davon ausgehen, dass das alles sofort verfügbar sein wird.
Ich glaube, es ist nämlich das Basic-Programm von EA Origins und nicht das Elite-Programm. Das Basic-Programm von EA Origins kostet nämlich, soweit ich weiß, auch um die 4-5 Euro. Da hast du vor allem viele Trials dabei, dass du Spiele ausprobieren kannst. Du hast aber nicht sofortigen Zugriff zu den brandneuen Spielen, soweit ich weiß, weil dieser Service würde 10 Euro im Monat kosten.
Mhm.
Ähnlich wie der Game Pass. Das heißt, Es ist natürlich eine deutliche Aufwertung des Xbox Game Passes. Es ist aber jetzt, also das heißt nicht, dass du jetzt alle EA-Titel, genau wie alle Microsoft-Titel, sofort gratis bekommst, soweit ich weiß.
Ich lese gerade.
Vor allem die neuen Titel.
EA-Titel im FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, okay.
Die sind halt sau alt schon, die Spiele, das darfst du halt nicht vergessen.
Erhalte bis zu 10 Stunden Demo-Zugang zu einigen der beliebtesten EA-Franchises, also neue wie Madden NFL 21 und FIFA 21.
Das ist natürlich
den
toll.
Alten, ich denke mal, dass du zu den alten kompletten Zugang hast und zu den neuen einen Demo-Zugang.
Genau, so hätte ich das jetzt auch verstanden. Aber das wäre schon toll. Natürlich, es wertet die ganze Sache auf, vielleicht gibt es in Zukunft auch noch irgendwie Verträge, mal mit Ubisoft sowas ähnliches zu machen. Also der Game Pass ist und bleibt großartig, speziell auf dem PC. Wie gesagt, also die Series S, ich habe halt nur ein bisschen Angst, das ist meine Angst, wenn ich mir jetzt die Series S kaufen sollte, habe ich ein bisschen Angst, dass wenn dann das nächste Gears of War kommt, das nächste Fable, das nächste Halo, dass ich dann sehr schnell drauf komme, oh Mann, hätte ich mir doch die Series X gekauft, da könnte ich sie noch schöner spielen und mit viel weniger Ladezeiten. Ich meine, Ladezeiten dürfen gleich sein wegen der SSD, aber du weißt, was ich meine. Ich möchte nicht im Hintergrund das Gefühl haben, dass ich eine stiefmütterliche Version eines Spiels zocke. Ja. Tatsächlich, ich meine, ich werde mir sowieso die PS5 kaufen. Ich habe einen PC, das heißt, ich habe eigentlich keinen Grund, mir überhaupt eine Xbox zu kaufen, weil mir Microsoft einfach keinen Grund gibt dafür. Aber vielleicht, ich werde irgendwann vor der Frage stehen, kaufe ich mir jetzt eine neue Grafikkarte für meinen PC oder kaufe ich mir eine Xbox? Und boah, vielleicht ist dann doch die Series S, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt wirklich nur für ein, zwei Spiele haben. Ja. Vielleicht ist die Series S, die wieder, vor allem in einem Jahr, die wieder nicht teurer werden. Die wird ja irgendwann einmal nur noch 200 Euro kosten. Und dann ist es vielleicht tatsächlich eine Kampfansage. Also ich bin schon sehr gespannt auch auf Vergleichsbilder dann von Spielen im Sinne von, wie sieht's auf der Series X aus? Wie auf der Series S aus? Also, ja.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe richtig gehört, dass die Zuhörer zu Hause zusammenzucken, als du gesagt hast, ich bin am Überlegen, mir eine Xbox Series S oder eine neue Grafikkarte zu kaufen, weil da alle aufspringen und sagen, kauf dir eine Grafikkarte.
Ja, aber Grafikkarten sind teuer, Alter.
Ja, aber die Grafikkarte haltet auch 10 Jahre, wenn es
Ja, wenn ich meine sehr teure kaufe. Das Problem ist, es reicht ja nicht nur eine Grafikkarte, oder? Dass mein PC gleich viel potenter ist. Da muss ich ja mehr Dinge austauschen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, weil mein PC
da ist... Da kann ich dir helfen. Da kann ich dir schon helfen.
Sehr gerne, weil mein PC ist jetzt 5 Jahre alt und der hat mir sehr gute Dienste erwiesen, aber zum Beispiel Doom Eternal konnte ich dann nur noch in Mittel spielen.
Okay. Ich meine, in dem Zusammenhang kann man auch erwähnen, dass Nvidia ja vor kurzer, ich glaube letzte Woche auch erst, 3 komplett neue Grafikkarten vorgestellt hat.
Ja.
Die, ja, es ist auch so ein komisches, komischer Zeitpunkt, dass die genau jetzt auch zur Next-Gen-Startphase diese Meldung rausbringen und die Benchmarks rausbringen, die komplett insane sind. Also da Next-Gen-Konsolen haben da überhaupt nicht mal irgendwie ansatzweise, können die den Grafikkarten das Wasser reichen, das will ich eigentlich sagen.
Ich glaube, Nvidia will eben ein bisschen Hype auch wegnehmen von den Konsolen und sagen, hey, es reden alle über Next-Gen, schaut mal bei uns, wir haben Next-Gen. Next-Gen passiert nicht nur auf den Konsolen, sondern auch auf dem PC und zwar locker. Also ich glaube, sie wollen halt einfach auf den PC-Spielern zeigen, hey, ihr braucht keine PS5, ihr seid versorgt. Aber wie gesagt, solche Grafikkarten kosten da teilweise auch 1.000er. Und für 1.000er kriege ich eine PS5 und eine Xbox. Und ich habe noch Geld für Spiele. Also da muss man sich halt dann auch überlegen, muss ich das jetzt wirklich in 8K zocken, während ich es streame und gleichzeitig im Spiel, also gleichzeitig 1.000 Sachen runterlade und 4 Games gleichzeitig, weil die Grafikkarten sind overpowered hoch 10. Also bis es da ein Spiel gibt, das das wirklich nutzt, das wird dauern. Also mit der Grafikkarte hast du sicher was für 10 Jahre.
Ja, bestimmt. Ja.
Gibt es dazu noch was zu sagen eigentlich?
Ja, ich lass mich mal so fragen. Ich habe dir vorher erklärt, diesen fundamentalen Unterschied, den ich festgestellt habe, den diese beiden Firmen jetzt fahren.
Ja.
Sony, die noch immer fest daran glauben, sagen wir so, an ein generationsbasiertes Geschäftsmodell und Microsoft, die gesagt, oder die sagen, es gibt überhaupt keine Generationen mehr, kommt einfach zu uns und ihr könnt überall spielen.
Ja.
Jetzt ist die Frage, kann man überhaupt sagen, dass eine Taktik die bessere ist? Bezogen auf uns, unseren Podcast, unsere Klientel, die Zielgruppe, die wir sind, die Core-Gamer?
Ich glaube, für die Core-Gamer ist tatsächlich die Taktik der PS5 interessanter. Im Sinne von, da ist eine unglaublich fette Maschine mit unglaublich fetten Games, die es nur bei uns gibt. Mhm. Und dafür interessieren sich halt die Core-Spieler. Die wollen ihr unfassbar fettes, geiles God of War. Und sie wollen es nicht in 3 Versionen haben, abgeschwächt irgendwie. Nein, sie wollen es in fett haben. Mhm. Und die wollen ihr Spider-Man, die wollen ihr Horizon. Ich glaube, solange Sony mit seinen Marken so überzeugen kann, wie jetzt in der letzten Generation, wird Sony immer einen gewissen, sogar sehr guten Erfolg haben. Aber ich sage dir jetzt eine Anekdote, die zum Nachdenken anregt. Epic Games hat lange Zeit Gears of War gemacht. Die ersten 3 Teile. Unter Cliff Bleszinski, oder wie der damals hieß.
Ja.
Die haben auch ein anderes Spiel gemacht für iOS. Und zwar, das war so ein Wish-Hacken-Slash-Spiel. Oh, wie hieß das noch schnell?
Ninja Fruit?
Nein, nicht Heavenly Sword, sondern... wie hieß das noch schnell?
Immortal Blade oder...
Irgendwie sowas, ja. Warte, Immortal Blade, falls das stimmt. Nee, warte kurz. Blade iOS Epic, so muss ich es ja finden. Infinity Blade,
ne?
Knapp. Und der erste Teil von Infinity Blade hat sich besser verkauft als alle 3 Gears of War Titel zusammen.
Ja, okay. Aber oder, um was für einen Preis?
Oder hat, Entschuldigung, war erfolgreicher als alle Gears of War Teile zusammen.
Okay.
Finanziell gesehen.
Ja.
Und da musst du natürlich als Firma zum Nachdenken anfangen, lohnt es sich wirklich, hunderte Millionen in ein Spiel zu stecken, was erfolgreich ist, aber jetzt nicht so erfolgreich ist, wie wenn ich es jetzt zum Beispiel in ein Handyspiel stecke, was viel weniger kostet, aber 100 Millionen Menschen haben eine PS4, aber 8 Milliarden haben ein Handy. Sage ich jetzt einfach einmal frech. Sagen wir 7 Milliarden, wurscht jetzt, 6 Milliarden, ist ja wurscht, aber unendlich viel mehr fast. Und da muss ich natürlich überlegen, und ähnlich wird es jetzt, glaube ich, das will jetzt eben Microsoft, zu sagen, auch mit diesem X-Dingsbums, heißt das dann, Xtreme oder wie sie es machen?
X-Cloud,
danke. Dass du es überall spielen kannst, die greifen jetzt die Casual-Spieler an und sagen, hey, bei uns gibt's Hardcore-Spiele, ja, mit der Series X, aber alle anderen sind da auch eingeladen. Und ihr könnt das überall zocken. Ich meine, da hat jetzt Apple auch noch ein bisschen was mitzureden. Da gibt es ja gerade einen Mörderstreit mit Microsoft und Apple, dass sie angeblich, also dass auf iOS vielleicht gar kein xCloud es geben wird, was natürlich ein Todesstoß für das ganze Projekt wäre. Das heißt, die müssen mörder viel Geld auch an Google und an Apple abdrücken müssen. Ist die Frage, wie erfolgreich das dann wirklich ist. Es kann natürlich auch passieren, dass das Ganze genauso wie Stadia und Origins und Ubisoft, also und PlayStation Now, dass das alles so ein bisschen verschwimmt und im Endeffekt ist dann keiner so wirklich erfolgreich. Es sind wirklich total unterschiedliche Taktiken. Es kann aber auch sein, dass wir in 5 Jahren da sitzen und Sony hat das komplett verschlafen. Und Sony muss auch umdenken, wenn es dann nicht hoffentlich zu spät ist. Und Microsoft zieht denen davon. Es kann aber natürlich auch sein, dass jetzt die Spieler ein ganz klares Signal senden und sagen, nee, ich will so zocken, wie ich immer schon gezockt habe. Und also die PlayStation 5, das garantiere ich dir, wird sich besser verkaufen als die Xbox Series X oder S. Aber das heißt halt nichts.
Ja, genau.
Wenn die im Gegenzug halt 100 Millionen oder 200 Millionen Game Pass-Abos haben.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass Sony das auch sehr, sehr genau beobachtet. Für mich als Hardcore-Spieler bin ich da mehr auf Sonys Seite. Insgesamt, glaube ich, ist aber der Schritt von Microsoft einerseits mutiger und ehrlich gesagt auch vielversprechender.
Ja, pro-Consumer. Voll. Also viel, ja, einfach auf die breite Masse gehen und so günstig wie möglich allen anbieten, was du hast.
Es kann natürlich auch echt sein, dass dann die Spiele extrem drunter leiden. Ich glaube, Halo Infinite leidet jetzt schon darunter.
Ja, ja.
Es kann sein, dass das nächste Forza, das nächste Halo, weißt, es kann halt sein, dass die Spiele dann so downgegradet werden, dass sie überall laufen, dass die Spieler sagen, was für ein Scheiß.
Weißt, ja, du nennst das Downgrade, Microsoft nennt das Optimized for Series S.
Sehr schön, ja. Es kommt darauf an, wenn sie das Niveau halten können und wenn sie ein Next-Gen-Erlebnis auf ihren Next-Gen-Konsolen auch bieten können, dann super, dann kann beides funktionieren. Aber Halo Infinite hat nicht danach ausgesehen. Und wie gesagt, wenn das nächste Forza jetzt auf allem rennen muss und das nächste Gears of War und das nächste Fable auch, dann muss ja die Qualität des Spiels drunter leiden.
Absolut, absolut.
Sicher. Weil sonst brauche ich ja fast ein zweites Entwicklerstudio, was zwei Versionen von dem Spiel macht.
Ja, genau. Jetzt ist der Service-Charakter. Alles, was wir anbieten, funktioniert überall und dann muss etwas leiden. Und ich glaube, das wird man dann ganz, ganz deutlich sehen, wenn man 2 Jahre in Next-Gen, also in 2022, dann wirklich handfeste Bildvergleiche hat zwischen PS5-Spielen, die wirklich was aus der Konsole rauskitzeln, und dann eben diesem serviceorientierten Spielen, wo man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner halt das Ganze optimieren oder trimmen muss.
Ja.
Ich glaube, dann werden bei vielen die Lichter aufgehen und sagen, okay, das ist Next Gen und das andere ist ein Service.
Ja.
Ja.
Ich meine, Sony, es ist auch nie zu spät, für Sony ist vielleicht falsch, aber sie haben PlayStation Now.
Das ja, ich meine, das haben sie ja
wenigstens. Sie können das tatsächlich umbauen zum Game Pass, wenn sie wollen. Sie können auch sagen, okay, passt auf, das kommt so gut an. Ich meine, ich glaube, das wissen immer noch zu wenig Leute. Aber ich kann Spider-Man, ein PS4-exklusives Spiel, kann ich auf dem PC zocken mit PlayStation Now. Mhm. Genauso wie God of War. Also es ich glaube, wenn man PlayStation Now ein bisschen mehr promotet und wenn man da ein bisschen mehr noch reinbuttert, ist es auch ein Game Pass und kann genauso überzeugen.
Ja.
Und holy shit, stell dir mal einen Game Pass vor, wo du die Sony-exklusiven Titel gratis bekommst.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja, okay. Dafür würde ich aber wahrscheinlich auch zahlen.
Natürlich, wir Hardcore-Zocker würden dafür zahlen. Aber stell dir mal vor, weil dann verkauft sich God of War nicht 10 oder 15 Millionen Mal, dann verkauft sich das, oder dann spielen das 50 Millionen Leute.
Ja.
Holy shit. Stell dir mal diesen Game Pass von Microsoft vor mit dem Entwicklerstall von Sony. Da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Oh mein Gott,
ja. Ich meine, wie gesagt, ich zahle gern 60 Euro für so ein Spiel, aber ja.
Ja, der große Unterschied zwischen dem Game Pass und PlayStation Now ist halt im Moment noch, dass Game Pass kein Cloud Gaming anbietet und dadurch mehr als ein Download-Service ist.
Noch,
und,
ja.
Und ja, PS Now ja nur über Streaming funktioniert. Oder ich glaube, man kann
Spiele
mittlerweile runterladen.
Ja.
Aber ich habe noch gar nicht ausprobiert, wie gut das eigentlich dann funktioniert, ob es da einen großen Unterschied gibt.
Ich habe es mal kurz getestet und ich habe tatsächlich kurz gestreamt. Also ein Spiel gestreamt. Es ist erschreckend gut.
Okay.
Also ich habe jetzt nicht online gezockt, wo es vielleicht auf jeden Frame ankommt. Aber für ein Spiel, was jetzt nicht extrem competitive ist und was jetzt, ist das eigentlich ziemlich, ziemlich gelungen, um ehrlich zu sein. Mhm. Und wie gesagt, ein großer Unterschied zu PlayStation Now ist halt auch, dass du die ganz neuen Titel nicht drauf hast.
Ja.
Das heißt, die musst du dir nach wie vor kaufen, im Gegensatz zu Microsoft, wo du halt alles fast geschenkt bekommst.
Mhm.
Aber gut, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas kommen wir vielleicht zum PlayStation-Event, was ja am Mittwoch stattfindet. Also der Podcast kommt morgen raus. Also wenn ihr das hört, morgen am Mittwoch.
Morgen am Achso, ja.
Er kommt am Dienstag raus und am Mittwoch ist das Event, also morgen.
Ja, morgen am Mittwoch.
Ist ja das PlayStation-Event, was wir um 22 Uhr wieder live streamen werden auf deinem YouTube-Kanal, glaube ich.
Hexabär.
Und ja, red mal kurz über das vielleicht. Was erwartest du dir?
Okay.
Was erwartest du dir für einen Preis? Was erwartest du dir für ein Release-Datum? Pass auf.
Ich habe mir ein kleines Spiel wieder vorgenommen.
Oh je.
Die Karten von Xbox liegen jetzt auf dem Tisch.
Mhm.
Ich glaube, da ist alles gezeigt und gesagt worden.
Na, eine Sache, die man vielleicht noch sagen müssen, man kann sie, glaube ich, ab 22. oder 20. September vorbestellen.
Ja, okay, das ist noch
Also nächste
für alle,
Woche schon.
Die es wollen. Ja, stimmt, genau, nächste
23.
Woche.
23.
Genau, und ist jetzt Sony unter Zugzwang. könnten die vielleicht noch den Preis schlussendlich so kurz vor Release anpassen an das, was Microsoft da jetzt vorgelegt hat. Mhm. David, genau die gleichen Fragen, die du mir jetzt gerade gestellt hast, habe ich eigentlich vorbereitet für dich.
Okay.
Und ich hätte jetzt einfach nur gerne, dass du schätzt bei diesen fünf Fragen, was man zu sehen oder zu hören bekommt.
Sehr gerne.
Kommen wir zu dem Preis. Mhm. Was denkst du, was die preislich ausmachen wird? Die digitale als auch die normale Version? Ich sag dir danach meine Schätzung.
Ich denke, die digitale, Entschuldigung, die mit Laufwerk, die nennen wir sie Standardversion, wird 4,99 kosten. Mhm. Ich glaube, sie können es sich nicht leisten, da viel über Microsoft drüber zu gehen.
Ja.
Ich glaube, es ist wichtig, dass die im Laden nebeneinander stehen mit genau demselben Preis, dass eben die Oma oder die Mama sagt, nein, nimm mal das, das ist billiger.
Ich will aber die Playstation.
Und dann kommen wir schon zur digitalen Version. Ich glaube, die wird 3,99 kosten. Die wird um ein 100er billiger sein.
Okay, du meinst, sie wird ein 100er billiger als die normale PS5, aber noch einen 100er teurer als die Xbox Series
ja.
S.
Ja.
Gut. Weil du, das hätte ich anfangs natürlich, ich meine, das ist wahrscheinlich die Vermutung, die die meisten dort draußen haben, weil die PS5, also auch die digitale Version, eigentlich genau die gleiche ist wie die andere, nur halt ohne CD-Laufwerk oder ohne Blu-ray-Laufwerk.
Naja, wir wissen nicht genau, wie groß die SSD von beiden Versionen ist.
Doch, 825 GB.
Custom bei beiden? SSD.
Bei beiden.
Sag einmal, warum sind die so klein?
Weil es eine Custom SSD ist. Also die ist ja nicht, das ist ja nicht irgendeine. Da ist ein spezieller Chip drinnen, der Game Development und Asset Streaming leichter macht. Ich habe da das eh schon mal erklärt mit dem,
ja, ja,
wenn
schon,
du
einen okay.
Briefkasten hast und so.
Aber
die Spiele, schau, Exklusivtitel könnten potenziell kleiner werden von okay. der Größe her, weil wir bei diesen 300 GB waren. Aber alles, was Third-Party ist, eben Call of Duty und so weiter, da muss alles drin sein für diese Version, egal, du kannst nicht auf eine Konsole das zuschneiden, wenn es auf allen laufen muss.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt nur ein Spiel machst für die PS5, dann hast du wahrscheinlich viele Vorteile, um das Spiel wesentlich zu komprimieren am Ende. Mhm. Ja.
Okay, na, ich bin gespannt.
Aber ich denke mal, dass damit, weil jetzt diese 825 GB, als ich die gesehen habe, denke ich mal so, warum so eine random Number?
Ja.
Also warum gerade 825? Warum nicht
ein Terabyte?
Ja. Das schaut doch super aus auf der Box, aber...
Oder kann es sein, dass diese 825 effektiv zu nutzen sind und der Rest...
Vielleicht schon belegt ist fürs
genau, Operating System. Genau, dass es ein Terabyte ist, weil es ist ja immer so, wenn du ein Terabyte Festplatte hast, braucht für die Software, die braucht allein genau. wahrscheinlich 100 GB.
Genau. Ja. Ich meine, das kann gut sein. Das kann echt gut sein.
Oh, dann wird die Series S noch kleiner, fällt mir gerade ein. Dann hast du effektiv wahrscheinlich genau 400 GB
einmal
zur Verfügung.
Einmal Call of Duty, bitte.
Ja, genau.
Okay, also hier mein Estimate. Ich sag die, ich weiß, das ist jetzt crazy, aber ich sag, die kostet 449 und die kleine kostet 349.
Ist absolut möglich. Ich persönlich glaube es nicht, weil es so eine schiefe Zahl ist.
Voll. Ich weiß, ich riskiere jetzt nur, weil du genau das gesagt hast, was
okay.
ich nehme.
Okay.
Ja, schauen wir mal. Also der Gewinner, wir machen ja 5 Fragen, wer die meisten richtig hat, ladet den anderen zum Essen ein.
Sehr gerne.
Zum Burger wieder.
Okay.
Okay, das Release-Date. Mhm. Das kann eh nicht so schwer sein. Da gibt es eigentlich nur den 10. November, der ist schon besetzt, den 13. und dann den 19. Ich glaube, also was wir da geredet haben, dass die PS5 im Rest der Welt später kommt als in den USA und Kanada, ist, glaube ich, nicht mehr aktuell.
Nein.
Ich hoffe nicht. Ich sperre mich an, wenn das
es wird ein globaler Launch werden. Ich glaube fast, es kommt nach der Xbox.
Okay, dann schreibe ich bei dir nach. Ich habe auch nach. Ich glaube nämlich, dass sie am, lass mich kurz in den Kalender schauen, ich glaube am 19.10.
Ja. Wobei, Moment einmal.
Nein, das ist am Montag, 16.10.
Kommt 16. nicht Assassin's Creed Valhalla am selben Tag raus wie die Xbox. Am ja. 10. November?
Ja. Genau, aber das ist auch wieder, weil die so ein Marketingabkommen haben.
Deswegen aha.
ist ja die Assassin's Creed Gameplay-Demo die letzten Jahre immer irgendwo bei Xbox zu sehen.
Also ich kann eine Woche warten, so schlimm ist das nicht.
Würde ich auch sagen.
Ja, ich sag dann so, vielleicht um den 17. herum wird sie wahrscheinlich rauskommen.
Okay, okay. Ich hab, dann hast du 17.
Also 17. ist jetzt eine random Name.
Sag 1 oder 2, dann nehme ich die Vorwoche oder die Woche danach. 1 oder 2.
Jetzt kenne ich mich nicht aus.
Woche 1 ist vom 12. bis 18. und die zweite Woche ist von 19. bis 25. Ich glaube, später kommt sie nicht, weil dann ist schon Halloween und
ja,
das geht sich nicht.
Ja,
achso,
ja.
Entschuldigung, warte, wir sind im November, nicht im Oktober. Ich rede da von Halloween erst.
Ich nehme die, Novemberwoche, das 16. bis zum 22.
Ja, okay, gut, in der gut, Woche dann bist du in der zweiten Woche. Okay, zweite. Gut. Und ich nehme die erste. Passt schon. Geil. Gut, das sind die technischen Daten. Jetzt reden wir mal über das, was wichtig ist.
Ja.
Welches Spiel sehen wir am Mittwoch? Ich brauche nur eins und das muss richtig sein.
Mhm. Meinst du jetzt ein neues Spiel? Oder?
Welche IP sehen wir am Mittwoch?
Spider-Man.
Spider-Man. Demo oder? Glaubst du, sie hauen eine Demo raus?
Ich glaube nicht Demo, aber Gameplay auf jeden Fall. Also ich denke, ja, dass das Gameplay zu sehen sein wird, ob es jetzt ein Gameplay-Trailer ist oder ob es so eine 5-Minuten-Demo ist oder so. Aber nachdem es ja der Launch-Titel sein wird, wird es um Spider-Man gehen. Vor allem jetzt ist Marvel's Avengers auch draußen. Jetzt kann Marvel sagen, okay, passt, jetzt können wir das Marketing von Spider-Man ankurbeln. Ja, Spider-Man wird das Zugpferd.
Sehr gut. Das glaube ich nämlich auch, dass wir Spider-Man sehen. Und ich würde ja, weißt du, normalerweise bin ich so verrückt und sage, wir sehen einen Teaser zu God of War 2.
Das ist aber crazy.
Das glaube ich nicht. Das ist zu crazy.
Das ist viel zu crazy.
Ich mache aber eine noch crazyere Prediction.
Okay.
Ich sage, wir sehen Final Fantasy 16.
So ein Blödsinn. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das so wurscht, Final Fantasy. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie wurscht mir Final Fantasy ist. Aber nein, das glaube ich nicht.
Ey, Prediction ist Prediction.
Ja.
Wenn die das dort haben, dann ist das schon ziemlich stark, glaube ich.
Alright.
Weil es eine große Marke ist. Okay, dann vierte Frage. Werden wir das Interface der PS5 sehen?
Ja.
Ja. Okay, ja, hast du. Ich hätte auch ja.
Noch nicht in allen Details wahrscheinlich,
aber. Nein, ja. Nur die Cross-Media-Bar. Einfach nur so, wie es ausschaut und okay. Und dann noch zum Schluss, was du dir wünschen würdest. Das ist ein bisschen schwierig, weil wenn es nicht reinkommt, weiß ich nicht, wie man das auflöst, aber vielleicht hast du noch irgendeinen.
Eine Wild Prediction.
Wildcard, genau. Kannst doch gerne einen Entwickler nennen, der irgendein Spiel vorstellt.
Das
irgendwas, Ganze, was wir noch nicht gesehen haben, irgendein Teaser, irgendwas.
Ich glaube, das Event wird nicht so lang. Ich glaube, das wird nur 40 Minuten dauern, soweit ich weiß.
Ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt, sie werden sich eher auf die Konsolen konzentrieren als auf neue Spiele. Ich glaube, wir sollten hier jetzt keine großartigen Neuankündigungen erwarten, sondern eher Marken, von denen wir schon wissen, dass sie kommen, wie zum Beispiel Spider-Man, Ratchet & Clank wahrscheinlich nicht, weil es vor kurzem erst auf der Gamescom gezeigt wurde. Aber ich glaube, man wird sich eher auf das konzentrieren. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch irgendeine Art Speichererweiterung zeigen werden. Irgendwelche Memory Cards. Dass wir vielleicht dafür auch schon einen Preis bekommen, der uns ja schuldig geblieben ist. Ach, puh.
Ich leg mal vor.
Ja.
Ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass wir Demon's Souls sehen, kurz, und ein Release-Date dafür bekommen. Ich glaube, das ist näher, als viele denken. Und das ist aber, ich glaube, das ist fix. Was meine Wildcard ist, das wäre, haltet euch fest, Silent Hill entwickelt von Kojima Productions.
Shut up.
Das ist meine Wildcard.
Das wäre fucking crazy.
Ja. Ja.
Das wäre fucking crazy.
Ich glaube, ganz ehrlich, wir werden 30 Minuten zugeballert. Also das wird nonstop Action. Und dann die letzten 10 Minuten sind Pre-Order Now, $3.99, $4.99 und so weiter.
Ja.
Ja. Komm, ich brauche eine Wildcard. Irgendwas.
Also Demon's Souls ist echt ein guter Tipp. Aber ich glaube, es wird erst 2021 rauskommen. Was nehme ich für eine Wildcard? Ich sag, ach, shit. Oh Gott. Fuck, ich bin gerade so leer in meinem Kopf.
Ey, Alter, wie kann. Soll ich dir helfen?
Ja, von mir aus.
Uncharted.
Nee, ja, irgendwas kann ich auch sagen. Nein, dann machen wir es anders.
Ich sag dir, ein Uncharted-Spiel ist in Entwicklung. Ich glaube, das wissen wir beide.
Ist es in Entwicklung?
Ich glaube, es ist in Entwicklung
ich glaub
von einem
nicht.
Studio, von dem wir noch nichts gehört haben. Und das wäre schon eine Wildcard, die man ziehen könnte.
Meine Wildcard ist die PlayStation Vita 2.
Oh mein Gott, das schreibe ich auf.
Eine realistische Wildcard wäre für mich am ersten noch, dass wir mehr sind von Horizon. Aber auch an das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee, ich habe keine Wildcard. Schreib Horizon. Vita 2 auf, ist doch
ich schreibe Vita 2 auf.
Ja, passt.
Okay. Sehr gut. Also ja, wir werden dann das Ergebnis selbst begutachten können am Mittwoch um 22 Uhr.
Ja.
Und ja, ich bin extrem gespannt. Es ist endlich soweit. Das ist genau die Woche, auf die ich mich oder wir uns das Ganze schon freuen. Und jetzt geht's endlich los. Es ist gut. Es sind gute Zeiten.
Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also wir werden, wie gesagt, am Mittwoch das auf deinem YouTube-Kanal Hexabär live streamen. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne dabei sein. Wir werden danach eine kurze Einschätzung abgeben. Ansonsten reden wir natürlich genau heute in einer Woche noch einmal im Podcast darüber. Da kommt natürlich dann die Folge 10 raus mit dem Thema wahrscheinlich PlayStation und wie sie sich geschlagen haben. Chris, gibt's sonst noch irgendwie was zu sagen?
Nein, danke, dass du wieder Montag zur Verfügung standest für diese Therapie-Session.
Sehr, sehr gerne.
Die ich so dringend brauche, vor allem jetzt.
Ebenso.
Zu Next-Gen-Zeiten, da brauche ich entweder einen Herzschrittmacher oder so ein Montagsmeeting. Aber
dann lieber Zweiteres.
Ja, ich danke noch allen, die zuhören. Wir versuchen das ja so unterhaltsam wie möglich zu machen. Vielleicht sollte ich an der Stelle endlich mal erwähnen, dass du eigentlich ein echter Moderator bist und ich das nur so aus Freude am Sprechen und am Diskutieren über Spiele mache. Und jeder Montag ist für mich irgendwie so ein geiler Einstieg, wenn ich mit dir gemeinsam über Spiele und über Konsolen und diesen ganzen Industriekram reden kann. Und ich weiß, wir haben Leute, die da genauso sind wie wir und die uns gerne zuhören.
Mich macht auch extrem geil, jeden Montag.
Ja.
Es gibt für mich keine bessere Art und Weise, um in die neue Woche zu starten. Also ich find's auch immer super. Wir hoffen, dass auch ihr deswegen einen besseren Start in die neue Woche habt. Falls ihr irgendwie was loswerden wollt, sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich heiße dort david.aka.shindy. Den Chris findet ihr unter Hexabär. Und ansonsten hören wir sich heute in einer Woche noch einmal oder vielleicht hoffentlich, wenn ihr Bock habt, am Mittwoch um 22 Uhr auf dem YouTube-Kanal Hexabär. Chris, vielen Dank an dich und danke fürs Zuhören an alle. Ciao.
Ciao.